Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Gott würfelt nicht. Ja, dieser Satz wird dem großen Physiker Albert Einstein in den Mund gelegt. Der Satz geht zurück auf einen Austausch, den Einstein mit dem Physiker Max Born hatte und in dem sie sich über Quantenmechanik unterhalten haben. Einstein war eher skeptisch und bemängelte vor allen Dingen, dass Quantenmechanik zu sehr wahrscheinlichkeitstheoretisch sei. Also es war damals in den 1920ern ungefähr relativ neu, diese Idee der Quantenmechanik, und Einstein war das, ja, zu theoretisch, zu wahrscheinlich, und er hat gesagt, er glaubt da nicht dran. Wir wollen heute tatsächlich tiefer einsteigen in die Physik und klären, was genau Quantenmechanik ist, was Quanten eigentlich sind und ja, ob wir demnächst einen Laptop mit Quantenmechanik und einen Quantencomputer nutzen können und unseren alten Laptop durch einen Laptop ersetzen können, der mit Quantenmechanik funktioniert und damit unglaublich viel besser, schneller und ganz anders funktioniert. Und um diese Fragen zu klären, darf ich ganz, ganz herzlich hier bei mir im Studio Professor Dr. Ayhan Demircan begrüßen. Hallo Herr Professor Demircan, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Herr Professor Demircan, Sie sind Professor für unter anderem Quantenoptik, so habe ich es gelesen, an der Uni in Hannover. Und am 14. April werden Sie hier in Saarbrücken eine Veranstaltung über Quantenparadoxa zusammen mit den beiden Künstlern Annika Jonsson und Volker Schütz bestreiten. Und bevor wir über diese Veranstaltung, über diese besondere Veranstaltung sprechen, fangen wir erstmal mit Ihnen und Ihrem Werdegang an. Ja, wie kommt man denn dazu, Quantenoptik zu lehren? Und was genau ist eigentlich Quantenoptik?
Okay, ich fange mal weiter hinten an. Also
gerne.
Meine Gruppe ist theoretische Optik und computergestützte Photonik. Das schließt Quantenoptik mit ein. Mhm. Also mein Hauptthema oder worauf wir uns gerade sehr fokussieren ist, genau das Zwischending zwischen Quantenmechanik und der klassischen Welt. Also mir geht es darum, was ist wirklich Quantenmechanik und was ist, kann auch anders erzielt werden. Und da eignen sich Photonen, also das Licht insbesondere, weil es sehr unterschiedlich auch wirkt. Also man kann sehr nur klassisch betrachten oder auch quantenoptisch.
Okay, für alle Physik-Laien versuchen wir das mal so ein bisschen auseinander zu differenzieren. Photonen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind ja die kleinsten Einheiten von Licht. Also Lichtpartikel sozusagen sind Photonen, richtig?
Genau.
Okay. Und da gab es ja die große Kontroverse, was sind Photonen eigentlich? Sind das Partikel, also kleine Teilchen, oder sind es Wellen? Ist das soweit auch richtig?
Genau, und das ist genau ein Grundsatz der Quantenmechanik, dass sich etwas wie ein Teilchen als auch wie eine Welle benimmt. Also es gibt diesen Dualismus, dass etwas sich unter bestimmten Bedingungen wie Teilchen oder wie eine Welle beschreiben lässt. Also wobei man aber sagen muss, dass das getrennt ist. Also es ist nie so, dass es sich sozusagen als Teilchen und Welle definieren lässt. Okay, es ist entweder das eine oder das andere.
Okay, das klingt schon sehr, sehr kompliziert.
Vielleicht kann ich da noch näher drauf eingehen.
Gerne.
Zum Beispiel dieses Beispiel, was jeder kennt. Es gibt ein Doppelspaltexperiment, nennt sich das. Und vorher dachte man, die Gleichungen lassen sich wie Wellen, also elektromagnetische Wellen beschreiben. Man hat Interferenzen, Superpositionen. Das heißt, ein Lichtstrahl an so einem Doppelspalt reagiert wie eine Welle. Man hat ein Interferenzmuster dahinter. Schaut man aber genauer hin und will sehen, wie es sich an dem Doppelspalt sich fortpflanzt, beobachtet man plötzlich, dass es Teilchen sind. Also das, was am Ende beobachtet wird, ist komplett was anderes, wenn ich versuche zu beobachten, was es wirklich ist. Und da sind wir schon beim anderen Thema, schon der Quantenmechanik. Wir generieren eigentlich genau das, durch dem wir etwas beobachten oder sehen wollen, was da passiert.
Okay, auch darum, um das nochmal zu verstehen. Also wenn Sie dieses Experiment aufbauen, das heißt, Sie haben eine Lichtquelle Und das Licht wird auf eine Wand mit zwei Spalten.
Genau.
Trifft die und geht dann quasi durch diese Spalten durch und landet irgendwo auf einer.
Auf einem Schirm.
Okay.
Und man sieht durch das Licht halt, wo es hell und wo es dunkel ist.
Okay, gut. Und der Unterschied ist aber, das eine ist, wenn ich das theoretisch berechne, oder ist es beides
Beides im Experiment. Also ich habe, ohne etwas zu tun, sehe ich hinten so Interferenz. Das heißt, da ist Licht durchgegangen und das durch das Doppelspalt entstehen neue Wellen, die sich überlagern, die null werden oder zu einer maximalen Intensität. Mhm. Gehe ich aber jetzt hin, um mir genau anzuschauen, was jetzt da passiert, indem ich so ein Stroboskop dahin mache, um zu sehen, wie sich diese Interferenzen entwickeln oder so etwas, dann passiert etwas anderes. Dann sehe ich ein ganz anderes Muster im Schirm als vorher.
Okay.
Und deswegen Dualismus. Es ist entweder ein Teilchen oder eine Welle.
Und der Unterschied ist dann die Frage, wie ich das beobachte oder was
überhaupt, dass ich es beobachte, dass ich überhaupt hingehe und untersuche und etwas sehen will.
Okay. Wir sind schon dabei. Das klingt sehr, sehr kompliziert. Wie kann man das denn?
Wie kann man das verstehen, ist wahrscheinlich, und bevor wir weitergehen, vielleicht zu sagen, niemand versteht es. Also es ist, Quantenmechanik ist etwas, wovon alle überzeugt sind, es kann nicht verstanden werden, weil es ist alles sehr paradox unter anderem, man kann sich das nicht erschließen. Wir sind in unserer Welt, die wir kennen, in der klassischen, die wir wahrnehmen und so weiter, aber gehen wir in den Bereich der Quantenmechanik, ändert sich alles. Also es wird viel, viel komplizierter und anders.
Okay, das heißt, dass ich mir jetzt doof vorkomme, dass ich versuche, das irgendwie in Worte zu fassen, ist gar nicht unüblich, sondern es geht einfach nicht.
Oder? Es geht einfach, man kann vieles nicht einfach sagen. Das Besondere an der ganzen Sache ist, was wir akzeptieren oder wovon wir ausgehen, ist das, was Einstein auch meinte mit der Wahrscheinlichkeit oder so etwas. Es gibt einen Bereich, in dem man keinen Zugang hat. Wir wissen nicht, es ist nicht definiert. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit an der Stelle, etwas beobachten zu können oder nicht. Und erst wenn wir beobachten oder so etwas, generieren wir etwas. Und das sind solche Sachen, die nicht verstanden werden können, warum das so ist. Wir können verschiedene Tools entwickeln, um das zu beschreiben. Und das ist auch eine Besonderheit der Quantenmechanik. Es gibt mehrere Arten, mathematisch oder Interpretationen, wie wir Sachen erklären können, die aber komplett unterschiedlich sind, aber zum selben Resultat führen. Das Einzige, was wir reinbringen, ist, wir wissen nicht, was da passiert. Und so unsere Unwissenheit bringen wir in unsere Gleichungen rein. Und dann kriegen wir aber doch exakte Werte oder exakte Vorhersagen.
Okay. Vielleicht können wir ein zweites Beispiel nehmen, dass ich tatsächlich auch, das könnte ich sogar erklären und vielleicht hat das auch was damit zu tun, Schrödingers Katze. Ist das so ein Beispiel, also dass man sagt, man hat eine Kiste und in dieser Kiste ist eine Katze, eine kleine Fiole mit Gift und ein chemisches Element, Uran oder etwas, das eine Halbwertszeit hatte und das diese Fiole mit Gift kaputt machen könnte. Und nun kann man sagen, man sieht nicht, was in dieser Kiste passiert. Und man kann berechnen, dass in dieser Halbwertszeit, in der dieses chemische Element zerfällt, die Fiole irgendwann kaputt geht und die Katze also irgendwann stirbt. Das klingt jetzt sehr fies, das ist auch eigentlich ein gemeines Gedankenexperiment. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sagt Schrödinger, solange die Kiste nicht geöffnet wird, ist die Katze sowohl tot als auch lebendig. Und wir wissen es aber erst, wenn wir sie öffnen.
Genau. Okay. Und wir wissen nicht, wir generieren über unsere Beobachtung auch das, was da passiert. Also es ist in Quantenmechanik gibt es jetzt die Katze lebend und tot. Also in so einem Zwischenzustand.
Okay.
Und wenn wir sie öffnen, ist sie entweder lebendig oder tot. Jetzt müssen wir Also wenn man muss ein bisschen weiter abstrahieren. In diesem Bild passiert etwas nicht, was in der Quantenwelt passiert. Man hat einen Erzeuger und Vernichter, etwas, was die Katze tötet, aber auch wieder zum Leben erhalten kann. Also das muss man mitnehmen.
Okay, also es ist nicht...
Es ist nicht nur, also so gesehen, wenn die Katze tot ist, ist sie tot. Aber sie könnte in einem anderen, wenn man es nochmal macht oder so etwas, dann lebendig sein. Also das ist, also das... Ich mag das Bild nicht so gern, ja, weil es okay. ein bisschen irritiert. Aber was es sehr gut zeigt, ist, dass etwas ist in einem Zwischenzustand. Es kann das oder jenes sein. Also hier haben wir zwei Beispiele. In dem Zustand jetzt, wenn Sie später auf Quantencomputer, was Sie erwähnt haben, kommen wollen, da ich habe nicht nur eine 0 und 1, sondern es ist ein Zustand zwischen alle Möglichkeiten, die es gibt. Mhm. Es kann lebendig als auch tot, und ich habe hier genau diese beiden Zustände, die existieren können. Aber welches ist es? Das heißt, ich mache die Kiste auf und die Katze ist lebendig. Mhm. Und jemand anderes, der das öffnet, sieht eine tote Katze. Und jetzt kommt okay. es wirklich, also ich würde es gerne ein bisschen weiter abstrahieren. Also gerne. Wir sind in unserer klassischen Welt, in der wir genau sagen können, was passiert.
Ja.
Das heißt, wissen wir, was vorher war, was jetzt ist, können wir genau sagen, was später passiert. Das heißt, wir sind in einer deterministischen Welt. Mhm. Und das ist jetzt nicht in der Quantenwelt. In der Quantenwelt haben wir eine echte Wahrscheinlichkeit. Und das ist das, was Einstein gestört hat. Also, dass wir eine Wahrscheinlichkeit haben. Also, er war nicht gegen die Quantenmechanik und die Resultate, sondern über die Beschreibung dessen. Ah, okay. Und dass wir sagen müssen, also, wie er gesagt hat, Gott würfelt nicht.
Es ist kein Zufall, es ist nicht diese Wahrscheinlichkeit.
Genau, sondern es könnte irgendwas anderes noch geben, was wir brauchen, um es zu beschreiben. Also, man kommt ja auch wieder zurück zu, gibt es noch etwas anderes, um das zu vermeiden. Und jetzt in dieser Quantenwelt ist eine andere Wirklichkeit. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt die wirkliche Welt? Also als Physiker, und viele sind der Meinung, es ist das Grundlegende, die Quantenmechanik ist die echte Welt. Mhm. Diese jetzige Welt ist eigentlich nur etwas, was später generiert. Sie könnte, theoretisch könnte es komplett anders sein. Also diese Lösungen sind alle da. Also wie Sie sagten, die Katze kann tot oder lebendig sein.
Okay,
und dann stellt man sich direkt die Frage, ist die Wirklichkeit, die wir haben, Ihre Wirklichkeit genau dieselbe, die meine Wirklichkeit ist? Und dann kommt man in die Bredouille. Also jetzt muss man interpretieren,
ja, okay.
weil verschiedene Ansätze gibt, und das, was das Bild über die Katze, wir öffnen, das heißt, es kollabiert zum Zustand, also der Kollaps der Wellenfunktion. In diesem Bild könnte man sagen, wir leben in der gleichen Welt. Aber es ist nicht so einfach. Es gibt natürlich auch die Theorie der viele Weltendeutung, Parallelwelten. Ja. Da ist das komplett anders. Dann wäre die Interpretation wieder eine andere. Und das Doppelspaltexperiment zum Beispiel ist eins, wo man denkt, dass man vielleicht unterscheiden könnte, ob es ein Wellenkollaps ist oder Parallelwelten gibt.
Okay.
Ist ein bisschen viel auf einmal.
Es ist wahnsinnig kompliziert. Wir versuchen uns dem Ganzen nochmal anzunähern. Ich weiß, dass es wahnsinnig schwierig ist, auch sich bestimmte Größen einfach vorzustellen. Und wenn wir von Quanten sprechen, sprechen wir von winzigsten oder kleinsten Teilen, die wir uns überhaupt vorstellen oder messen können. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt messen kann. Aber ich gehe mal in die andere Richtung erstmal, um das zu verdeutlichen. Ich merke ganz oft, dass wenn man beispielsweise, wenn in den Medien über Haushalt gesprochen wird und dann wird über Millionenbeträge gesprochen und über Milliardenbeträge, und ich habe oft das Gefühl, keiner weiß mehr so richtig, was mit diesen Größen anzufangen. Die werden einfach so reingeworfen und alle sagen so, ja, das ist groß. Aber der Unterschied eigentlich zwischen einer Million und einer Milliarde wird dann bewusst, wenn man es umrechnet, zum Beispiel in Sekunden. Also eine Million Sekunden, das sind ungefähr 11,5 Tage. Und eine Milliarde Sekunde wären 31 Jahre. Oder 37 Jahre und 8 Monate, so ungefähr. Also das ist der Unterschied zwischen Millionen und Milliarde. Wenn wir jetzt bei diesen großen Größen sind, was ist denn Quanten? In welcher Größenordnung spielen wir denn da? Also wir alle kennen eine Zelle. Wir können uns auch ungefähr vorstellen oder fast schon nicht mehr vorstellen, was ein Atom ist. Wo sind wir bei Quanten?
Okay, da muss ich passen, weil ich habe genau dieselben Schwierigkeiten, was Größenordnungen angeht. Okay. Was ist das Milliardste von einem Meter oder so etwas? Also oft wird das Bild gesagt, man hat die Größe der Erde zu einem Apfel. Und das wäre ungefähr zu einem Meter, okay, zu der Größe von einem Atom. Aber ich kann mir das auch so nicht vorstellen, Größe der Erde zum Apfel. Ja. Und die Größe ist eigentlich, also die Größenordnung ist nicht das Entscheidendste, okay, weil es gab jetzt gerade den Nobelpreis dafür, dass gezeigt worden ist, dass Quanteneffekte auch auf makroskopischen Größen realisiert werden können. Das war der von diesem Jahr.
Okay, das heißt, ich muss gar nicht in das ganz Kleine gehen, sondern diese Quantenmechanik funktioniert auch, weiß ich nicht, zwischen zwei Flaschen, die hier stehen.
Das würde ich jetzt nicht sagen.
Okay.
Aber es gibt Effekte, die man auf nicht auf atomare Größe, sondern etwas größer realisieren, okay, könnte.
Okay, faszinierend. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass es Leute wie Sie gibt, die sich damit befassen, mit dieser Quantenmechanik? Warum ist es auch wichtig, dass so etwas mit einem Nobelpreis dann versehen wird, wenn so etwas herausgefunden wird? Welche Auswirkungen hat die Quantenphysik und die Quantenmechanik auf unser Verständnis vom Universum oder auch auf, ja, vielleicht auch auf den Alltag?
Also nehmen wir mal, also Quanteneffekte sind zwar klein und spielen sich im Kleinsten ab und können aber massiv in der makroskopischen Welt eine Bedeutung sein. Atombombe zum Beispiel. Okay. Es ist ein Quanteneffekt auf der winzigsten Skala, es hat aber eine immense Wirkung in der makroskopischen Welt. Mhm. Und man kann viele dieser Effekte, da es die Grundlage dessen ist, was uns umgibt, nutzen für bestimmte Effekte. Also zum Beispiel jetzt heutzutage in Transistoren im Computer, okay, das sind Elektronen, das nutzt jeder, kennt jeder. Und es sind aber Quanteneffekte, die man hier ausnutzt.
Okay, das heißt, da steckt auch Quantenmechanik drin in diesen kleinen Teilen, die wir für unser Handy oder für einen Computer brauchen.
Genau, genau.
Okay. Seit dem Austausch zwischen Max Born und Albert Einstein, den ich anfangs genannt habe, sind jetzt ja gut 100 Jahre vergangen. Was hat sich denn in der Forschung seither getan? Wo steht denn die aktuelle Quantenforschung?
Also die Quantenforschung, das Experimentelle hat sich viel weiterentwickelt. Auch die theoretischen Ansätze, in denen man etwas beschreiben kann, sind feiner geworden und man kann sehr viel rechnen oder so etwas. Aber von den Prinzipien hat sich nicht viel getan. Okay. Also was ich vorhin erwähnt habe, es gibt verschiedene Arten zu beschreiben. Also man hat die kanonische Quantisierung, das ist das, was übliche, was man an der Universität lernt. Und dann gibt es Pfadintegralmethode, stochastische Quantisierung. Und jetzt neu ist dazu gekommen die Pilot Wave Theory. Aber keine davon hat sich irgendwie so behauptet zu sagen, das ist jetzt die Art und Weise, wie wir die Quantenmechanik sehen müssen. Mhm. Weil alle zwar zu demselben Resultat führen, aber keine Besonderheiten hat. Was sich aber jetzt geändert hat, was die Quantentheorie angeht und worauf jetzt sehr viel hingearbeitet wird, ist, dass die Quanteneffekte in die Technologien umzuwandeln. Also es werden sehr viele neue Projekte, Ideen, wie kann man diese Quanteneffekte hauptsächlich nutzen.
Okay, was gibt's da für Technologien, wo wir das sehen? Also wir haben jetzt eben schon die Transistoren angesprochen, wir hatten auch schon die Atombombe. Was gibt's für Technologien, wo das konkret angewandt wird?
MRT zum Beispiel, okay, Kernspin, das ist ein rein quantenmechanischer Effekt, der hier ausgenutzt wird. Was zum Beispiel bei der Kernfusion spielt es eine große Rolle, also neue Ideen, wie man Reaktoren machen kann, wollen den Tunneleffekt besser ausnutzen. Also da gibt's Unmengen an Möglichkeiten, die man tun kann. Also Spektroskopie, Sensoren, also man kann die Gravitationsstärke an verschiedenen Punkten messen, quasi innerhalb Unterschiede von einigen Metern. Das heißt, die Struktur genau sehen, was unten gegeben ist. Also Quantenmechanik findet man eigentlich fast überall.
Okay, faszinierend. Also sehr, sehr, sehr spannend und auch dann tatsächlich ein Forschungsgebiet, das auch großen Effekt dann auch auf unser alltägliches Leben hat, auf unsere Gesundheitsversorgung, auf unsere
Genau, Medizin ist eine Energie. Sache, wo man auch hin will. Wie kann man Quanteneffekte dazu ausnutzen, okay, um zum Beispiel einen Menschen zu scannen und genau alle Daten zu bekommen?
Okay, und dann habe ich aber um das nochmal auf das Komplizierte zurückzukommen, ich habe ja bei der Quantenmechanik, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, diese Wahrscheinlichkeiten, dass ich ja sagen kann, okay, ich habe eine Wahrscheinlichkeit, komme dann aber trotzdem zu einem exakten Ergebnis. Das heißt, ich kann mich jetzt beispielsweise beim Kernspin oder beim MRT darauf verlassen, dass das Ergebnis, was ich sehe, exakt ist? Oder bin ich jetzt okay auf einem völlig falschen Pfad?
Nein, das war vielleicht ein Missverständnis, was ich vorhin mit den exakten Werten, ich habe es darauf bezogen, auf die Quanten, weil Quanten haben eine bestimmte, also sie können, nehmen wir irgendwas hier und teilen das und teilen, wie oft kann man es halbieren, irgendwann hat man eine Grenze und dann kommt man an eine Größenordnung, an einen bestimmten Wert und das folgt aber, also die Gleichungen, die wir lösen, haben eine Wahrscheinlichkeit. Wenn wir dann aber einen Wert ausrechnen wollen, der ist diskret und sehr genau.
Okay. Also
deswegen gibt es nicht etwas, was ein Atom, das 1,2 von diesen Energieeinheiten hat. Es ist immer dieselbe.
Okay, alles klar. Also
letztendlich, um nochmal darauf zurückzukommen, indem ich etwas beobachte, habe ich dann einen Zustand, der kann entweder die tote Katze oder die lebendige Katze sein.
Und der ist dann eindeutig, der
beobachtet. Genau, der ist dann eindeutig.
Der ist eindeutig, okay. Ich glaube, so langsam verstehe ich es. Es bleibt kompliziert. Vielleicht eine andere Frage zwischendurch, weil Sie eben ja auch gesagt haben, es gibt dann diese Idee, dass man dann eventuell in verschiedenen Welten lebt, je nachdem, wie man das beobachtet. Diese Idee kommt ja auch in vielen Filmen und Comics vor, also insbesondere so das Marvel-Universum, die Marvel-Comics, Avengers, Iron Man, die Disney-Serie Loki beispielsweise spielt so ein bisschen damit. Wenn Sie diese Serien oder Filme als Physiker, als Quantenphysiker gucken, kommen die dieser Idee sehr nahe, das gut darzustellen, oder sagen Sie, naja, das ist nette Spinnerei, aber am Ende ist das eher Fantasie und hat mit der physikalischen Forschung wenig zu tun?
Die Grundlage dessen ist eigentlich reell. Also so absurd das klingt, was Parallelwelten sein können. Also ich will jetzt keine Gleichung erklären oder so etwas, aber es gibt eine Gleichung in der Quantenmechanik, die gelöst werden muss, und die hat inhärent eigentlich jede Lösung drin. Also es ist so, dass alles eigentlich in dieser Gleichung gegeben wird. Wir interpretieren zum Beispiel, dass nur eine Lösung rauskommt, also nur die tote Katze. Aber was ist mit der lebendigen Katze? Die war ja vorher da. Wir haben einen Zwischenzustand zwischen toter und lebendiger Katze. Ja. Und nachher haben wir nur einen. Aber in der Gleichung selbst als Anfangsbedingung waren die beiden vorhanden. Wo ist die hin? Und die Idee, beziehungsweise ist eine mathematische Notwendigkeit zu sehen, dass die noch da ist. Aber sie ist halt in einer Parallelwelt. Also ich habe die Welt, in der wir die Wahrnehmung, also die tote Katze, aber die andere Welt existiert auch. Und die spaltet sich immer mehr und immer weiter ab. Und dann sind wir wieder bei ist ihre Wirklichkeit dieselbe wie meine? In dem Wellenkollaps ist es so, wir haben die gleiche Welt, hier jetzt in der Parallelwelt, könnte der Augenblick, wir haben einen Schnittpunkt, aber sie könnten sich jetzt in eine andere entwickeln als ich, weil jede Änderung, jede Messung führt zu einer weiteren Welt, und damit spalten sich komplett viele Welten auf, die existieren könnten.
Okay, also ich muss jetzt tatsächlich gerade an die Serie Loki denken, da ist das, glaube ich, auch ähnlich erklärt. Vielleicht, wer das jetzt nicht versteht, einfach mal die Serie gucken, da wird es vielleicht ein bisschen klarer. Also mir hilft das so, dass, also es gibt dann parallele Welten, parallele Zeitstränge quasi, die sich dann unterscheiden, in einer Wahrscheinlichkeit.
Genau, also ganz einfach, wir fangen an mit der toten Katze, also und dann danach messen sie nochmal und kriegen eine lebendige Katze. Also und dann, aber wenn sie von Anfang an haben sie einmal die tote, einmal die lebendige, die sich dann weiterentwickeln und das Interessante an der ganzen Sache ist, wenn ich die Rechnung vollziehe, egal in dem einen Bild oder dem anderen Bild, ich komme auf dasselbe Resultat.
Wahnsinnig faszinierend. Ich finde es total spannend. Und wir sehen ja trotzdem, dass, auch wenn das jetzt vielleicht für den einen oder anderen verrückt klingen mag und nach Science Fiction, es hat ja trotzdem, diese theoretischen Grundlagen haben ja trotzdem reale Auswirkungen auch auf unsere Medizin, wie wir eben festgestellt haben, und auch Computer. Wir haben die Quantencomputer schon angesprochen und es gibt auch Unternehmen, Google zum Beispiel forscht daran, einen Quantencomputer zu bauen. Was genau bedeutet denn Quantencomputer zu herkömmlichem Computer? Was ist der Unterschied?
Also wir haben im normalen Computer entweder 0 und 1 als Bit und im Quantencomputer haben wir Qubits, und das ist genau, weil, was wir mit der Schrödinger-Katze hatten, tot und lebendig. Also es ist in einem Zwischenzustand, zwischen dass ich beide Werte und alle unterschiedlichen Kombinationen, und das wird ausgenutzt.
Mhm. Also dass ich immer beides habe
im Prinzip. Erst wenn ich messe, wird es eine, aber zwischendurch, während dem Rechnen oder so etwas, ja, gehe ich davon aus, dass beide Lösungen, also nicht nur, okay, nur eine Lösung existiert, 0 oder 1, sondern ich habe beides, ja, und dann.
Okay, und was macht das mit diesen Computern? Also sind die dann einfach wahnsinnig viel schneller? Sind die leistungsstärker?
Und also man sollte sie nicht vergleichen mit normalen Computern. Okay. Sie sind dafür geschaffen oder ausgedacht, um andere Probleme zu lösen. Sind nicht dafür gedacht, den Computer, den wir jetzt haben, auszunutzen, sondern für bestimmte Rechnungen, die anders nicht gehen, diese schneller zu machen.
Also, okay. Das heißt also, diese Idee, ein Quantencomputer haben wir irgendwann in Form von einem Laptop bei uns und spielen damit und der ist einfach nur viel, viel schneller. Das ist Quatsch.
Noch nicht. Also ich würde es nicht. Im Augenblick sieht es eher danach aus, dass es Rechenzentren geben wird. Okay. Gibt es auch, indem man solche Rechenzeit kaufen kann und dann auf diesen Computern rechnet.
Hm. Nutzen Sie das auch in Ihrer Forschung, solche Quantenrechner?
Ja, okay. Also wir werden das tun. Also wir haben, es ist nur nicht so weit, dass es uns bringt. Also die müssen noch ein bisschen weiterentwickelt werden.
Okay, faszinierend.
Also was ich denke, was vorher notwendig ist, was wir tun, also jetzt kommen wir auf die Optik und Quantenoptik. Ja. Also wir haben die Quantencomputer, aber wir haben, unser Ziel ist es letztendlich, alles, was elektronisch ist, umzuwandeln in Photonik.
Okay.
Das heißt, wenn Sie die Informationen, die überall hier jetzt zu Ihnen kommt über einen Computer, funktioniert über Glasfaser, über Licht, aber im Computer selbst haben Sie immer noch Elektronik.
Ah, okay.
Und das Grundprinzip fehlt in der Optik, um genau so etwas zu realisieren.
Okay, dass ich quasi mein Motherboard, das mit verschiedenen Schaltungen und Transformatoren funktioniert, dass das ersetzt wird durch ein Knoll an Glasfaser.
Genau, das ist, und dass man, also es gibt einen großen Unterschied. Elektronen agieren miteinander und Photonen nicht. Also wie ein Professor bei mir in Saarbrücken, Meissner hieß er, glaube ich, der hat das immer so erklärt. Also Photonen sind so wie Studenten, die können auf Partys gehen in einem Raum ohne Probleme, und Elektronen sind wie Professoren. Mehrere Professoren in einen Raum begeben, ohne dass es Streit gibt, außer die zwei, die unterschiedliche Themen bearbeiten.
Okay, das ist ein schönes Beispiel. Vielen Dank dafür. Also sehr, sehr spannend, aber rein theoretisch ist das Ziel, dass Sie dorthin kommen, dass Sie sagen, wir wollen irgendwann einen Computer haben, wo Photonen miteinander reagieren.
Genau. Okay. So, und da kann, also das, ich bin in so einem Exzellenzcluster und das ist unser Ziel, in diesem Exzellenzcluster genau dahin zu gehen. Also um das deutlich zu machen, wir waren vorhin bei Science Fiction, Laserschwerter.
Okay.
Also was wie ein Blödsinn aus, also normalerweise hat man Interferenz, aber was man bräuchte ist, dass die genauso wie ein Laserschwert agieren, sich abstoßen, also dass sie nicht durcheinander gehen. Und das funktioniert und das ist genau das, was man heute versucht zu realisieren und wonach man sucht, um es zu verstärken.
Okay, das heißt, wenn Sie sagen, es funktioniert, hätten wir heute die Möglichkeit, ein Lichtschwert aus Star Wars zu bauen?
Sagen wir mal so, man kann Licht dazu bringen, dass es agiert und sich abstoßt oder anzieht. Das ist sogar mein Spezialthema.
Okay, alles klar. Wir haben hier einen Professor, der theoretisch mal Lichtschwerter bauen könnte. Oder zumindest die Grundlagen.
Genau, wir können zeigen, dass die sich abstoßen. Dazu braucht man natürlich eine Wechselwirkung über Materie und so weiter. So einfach funktioniert es nicht, aber es geht vom Prinzip her.
Faszinierend. Ich lerne wahnsinnig viel heute. Und für jeden, der jetzt zuhört und dem der Kopf schwirrt und der es aber trotzdem irgendwo faszinierend findet. Sie werden am 14. April hier in Saarbrücken sein und Quantenparadoxa erklären, zusammen mit zwei Künstlern. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so ein Event durchzuführen?
Also im Prinzip waren es die Künstler, die also in Berlin, die haben unheimlich starkes Interesse gehabt an Forschung und haben mich gefragt, ob wir mal was zusammentun könnten. Und jetzt hatte ich einen, der wollte über Quantenmechanik irgendwas machen. Und ein Freund von mir hat eine Bar, in der unten im Keller Lesungen sind und so weiter. Und dann hab ich mich eigentlich überreden lassen, einen Vortrag zu halten. Aber ich wollte keinen Vortrag im eigentlichen Sinne halten, weil man kriegt die meisten Leute nicht an die Universität oder so etwas, sondern es sollte was anderes werden. Und deswegen haben wir noch Kunst mitgenommen. Okay. Was sich gezeigt hat, es war dann komplett anders. Also weil die Stimmung ist eine ganz andere. Mhm. Die Leute sind offener und über die Kunst ist es auch etwas anders, wie etwas wahrgenommen wird. Ja. Also linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte der Wechsel und so einen Vortrag über 15 Minuten zu halten oder so etwas, das ermüdet schon. Und die Idee ist es jetzt, ich rede 10 oder 15 Minuten, dann kommt Musik oder Kunst und dann rede ich nochmal 10 oder 15 Minuten so, dass das die Spannung aufrecht erhalten wird. Also in Berlin hat es funktioniert. Mal sehen, ob es in Saarbrücken auch funktioniert.
Also ganz, ganz herzliche Einladung an jeden, der jetzt zuhört, vor dem 14. April vorbeizuschauen im Blauen Hirsch. In Saarbrücken wird das Ganze stattfinden, zusammen mit Volker Schütz, der ist Videokünstler, und Annika Jonsson, Musikerin, Sängerin, die werden Sie begleiten. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da erwarten wird.
Kann ich dazu noch was sagen?
Sehr gerne.
Letztendlich, also der Titel ist Quantenparadoxa zur Überzeitlichkeit. Das ist, also ich werde auf die Paradoxe eingehen, die es gibt, die wir auch hier besprochen haben, aber die Grundlage oder das Ziel ist ein anderes. Zurzeit gibt es etwas, eine neue Richtung, die sich sehr stark entwickelt. Okay. Und das ist wieder ein Dualismus und das ist der Dualismus von Ort und Zeit in einer bestimmten Gleichung. Und die Idee besteht jetzt darin, Sachen, die im Raum passieren, in die Zeit zu übertragen. Also wie zum Beispiel ein Spiegel. Ja. Das heißt, im Raum, wie ein Spiegel funktioniert, aber das kann man auch in der Zeit realisieren. Das würde bedeuten, wenn man in einen Spiegel schaut, in so einen zeitlichen Spiegel, sieht man seinen Hinterkopf und in einer anderen Farbe. Und das ist schon realisiert. Also das ist keine Spinnerei, das kann man im Experiment auch zeigen.
Also es gibt so einen Spiegel oder wie verstehe ich das?
Genau, man kann so einen Spiegel in der Zeit realisieren. Also man muss sich das so vorstellen, man hat im Raum eine abrupte Änderung des Brechungsindex, also im Ort.
Ja.
Und das macht man, man hat einen Brechungsindex im Raum, man hat das Licht da drin und plötzlich springt es auf einen anderen Wert. Und dann reagiert das wie ein Spiegel in der Zeit. Okay. Und was man auch tun kann, also das ist jetzt noch nicht realisiert, aber bei derselben Idee, einen Festkörper zu machen aus Licht in der Zeit. Das heißt, wir übertragen Phänomene aus dem Raum und das kann man weiterspinnen. Und da kommt man auf wirklich absurde Sachen. Also man akzeptiert sowieso schon, was ich vorhin erwähnt habe, diese Paradoxe oder so etwas, Sachen, die nicht wirklich einen physikalischen Hintergrund haben. Passiert das jetzt, wenn wir das in die Zeit übertragen? Und deswegen das Überzeitliche. Gibt es eine Zukunft? Gibt es etwas, was dahinter geht? Und was kann man für Effekte damit erzielen? So.
Jetzt bin ich aber auch neugierig. Gibt's physikalisch diese Zukunft oder gibt es die nicht?
Also das ist sie, keiner weiß es. Also theoretisch kann man sehr viel damit machen, aber es spricht viele andere Sachen, die man vielleicht, man muss Experimente da machen, um zu sehen, was passiert. Also irgendwas wird schon passieren, aber was weiß niemand. Und die Idee kam dazu mit der, also wenn Also ich stelle diese Frage, also in der Community, wir treffen uns auf Konferenzen, werden laden ein, tragen vor und wir kommen nicht weit mit den Diskussionen, sondern bleiben immer bei den Quantenparadoxen stehen, weil die quasi erst, die müssen wir verstehen, um das übertragen zu können.
Okay. Wahnsinn. Ich habe wahnsinnig viel gelernt heute. Ich glaube, ich habe selten so doof und unwissend geguckt in einem Interview als mit Ihnen, aber ich bin total begeistert.
Ich hoffe, Sie kommen.
Ich werde auf jeden Fall kommen. Also ich werde am 14. April da sein, Herr Professor Demircan. Vielen, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Ich bin total fasziniert und ich, wie gesagt, kann nur noch mal die Einladung aussprechen an alle, am 14. April nach Saarbrücken in den Blauen Hirsch zu kommen, um Professor Demircan zuzuhören, wie er über Quantenparadoxa und Überzeitlichkeit sprechen wird. Und ansonsten herzliche Einladung, auf Ihre Homepage mal zu gehen, zu gucken. Ich habe wenig verstanden, muss ich zugeben, auf der Homepage Ihres Instituts, aber es ist ein faszinierendes Feld. Und vielen, vielen Dank, dass Sie es versuchen, mir und allen anderen Laien zu erklären. Dankeschön.
Gern geschehen.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.